Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 14. Folge ist Professor Dr. Henriette Neumeier, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DKG, im Gespräch mit Emily Troche und Jason Adelhöfer von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. Emily Troche vertritt die interne Arbeit im BVMD und nimmt sich unter anderem den Anliegen der Medizinstudierenden in Deutschland an. Und Jason Adelhöfer ist für die externe Arbeit des Vereins zuständig und gleicht deren Standpunkte mit den aktuellen politischen Debatten ab.
Herzlich willkommen zum Podcast Krankenhäuser im Dialog. Heute mit der Bundesvertretung der Medizinstudierenden Deutschlands. Zu Gast bei mir sind Emily Troche und Jason Adelhöfer, beides Medizinstudierende. Emily, du kommst aus Lübeck zu uns. Jason, du direkt hier aus Berlin. Wir sitzen in Neukölln im Aufnahmestudio. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns heute in den Dialog zu kommen. Wir haben viele Themen, die spannend sind und die euch sicherlich in der einen oder anderen Form bewegen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und schön hier zu sein.
Vielen Dank, ich freue mich aufs Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ja, in der Recherche für diesen Podcast habe ich natürlich mal geguckt, was macht ihr alles so Spannendes? Und ihr seid ja mitnichten nur Medizinstudierende, ihr engagiert euch politisch, ihr seid vielseitig aktiv in verschiedenen Organisationen, Stiftungen und so weiter. Aber einmal so back to the basics, was hat euch motiviert, Medizin zu studieren?
Ja, für mich war es hauptsächlich so ein bisschen die Detektivarbeit hinter dem Ganzen. Ich finde es super spannend, rauszufinden, wie der Körper funktioniert, wie wir als Menschen funktionieren und dann eben auch die Krankheitslehre dahinter. Wie kommt es dazu? Wie kann ich helfen? Wie geht es weiter? Wie gehe ich auch mit dem Menschen, mit dem erkrankten Menschen um? Auf eine kommunikative Art und Weise. Das hat mich immer sehr gereizt. Und so kam es dann irgendwie dazu.
Ja, bei mir war es ähnlich. Ich hatte in der Oberstufe von einem Chirurgen in England ein Buch gelesen und fand das einfach sehr spannend, dass man so fallbasiert arbeitet, dass man auch sehr praktisch arbeitet und dass man ja am Ende des Tages auch irgendwie weiß, was man für einen konkreten Impact jetzt leisten konnte. Und das fand ich einfach sehr reizend, dass man auch mit Menschen auch dann arbeiten kann. Und genau, das war dann für mich so auch die Hauptmotivation, Medizin zu studieren.
Und erfüllt denn das Medizinstudium, so wie ihr es bis jetzt erlebt habt, eure Wünsche? Vielleicht sagt ihr auch nochmal, in welchem Semester ihr gerade seid.
Also ich komme jetzt ins 8. Semester und gerade in den klinischen Abschnitten jetzt wird es natürlich immer spannender und immer praktischer. Man merkt immer mehr, wofür man das überhaupt studiert und woran das Interesse auch einfach begründet war damals. Das war in der Vorklinik natürlich ein bisschen anders, wenn man sich dann erst mal mit den schwierigen Fächern vielleicht auch aus der Schule nochmal rumschlagen muss, mit Physik, mit Chemie. Aber jetzt, wo es immer praktischer wird und wo man auch mehr in die Fachbereiche reinschnuppern kann, die einen selbst persönlich interessieren und motivieren, ist es natürlich immer erfüllender und immer ja, passender auch zu den Vorstellungen.
Ja, ich kann ihm soweit zustimmen. Also ich glaube, das ist das Studium bereitet einen sicherlich schon auf den Beruf auch vor. Und auch mit der Integration von Praxisinhalten, die ja auch sehr wichtig sind, dass man auch in diese einzelnen Fachbereiche auch reinschnuppern kann, dass man auch weiß, warum man das lange Studium ja sich dann auf sich zieht. Achso, nebenbei, ich hatte vergessen, in welchem Studienabschnitt ich bin. Also ich schreibe im April das zweite Staatsexamen. Also habe jetzt auch die klinischen Semester dann absolviert und fand eigentlich dort auch dann einfach diese Kurse sehr spannend, wenn man wirklich mit Patientinnen und Patienten auch spricht. Ich glaube, da sind jedem Studierenden auch noch Begegnungen im Kopf geblieben, dass man bei einem bestimmten Abschnitt des Diagnostik- oder Therapieprozesses auch mal einen Einblick bekommen konnte. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich das Schöne an dem Studium, dass man auch praktisch ausgebildet wird und führt uns eigentlich auch gleich schon zur ersten Forderung, die wir ja auch als BVMD haben, ist, nämlich, dass wir einfach diese Praxisinhalte, die viele Studierende als sehr wertvoll auch erachten, dass man die noch mehr ausbaut und dass man eben schaut, wie kann man Praxisinhalte sowohl ambulant als auch stationär, aber auch mit neuen Formaten, Hybrid, Telemedizin, wie kann man das noch mehr in das Studium mit reinbringen? Und ja, da eben auch schauen, dass wir für den Arztberuf nicht des letzten Jahrhunderts, sondern für das jetzige Jahrhundert auch ausgebildet werden. Der Arztberuf oder der Ärztenberuf hat sich natürlich auch verändert in den letzten Jahrzehnten.
Praxisnähe ist hier das absolute Stichwort und dass Praxisnähe nicht mehr das bedeutet, was es vielleicht an und dazu mal hieß. Bei uns hieß es immer, wenn ich mich an mein Medizinstudium zurückerinnere, ab der Klinik wird alles besser. Aber was könnte man denn zum Beispiel konkret an Angeboten hinzufügen, vielleicht auch schon vor Beginn der klinischen Semester, an dem man diese Praxisnähe nochmal anders erleben könnte?
Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Einerseits gibt es ja an vielen Unis schon diverse Wahlfächer, auch um in den PatientInnen Kontakt zu geraten, um mal zu schauen, wie gehen ÄrztInnen mit PatientInnen um, wie ist auch der Prozess dahinter, nicht nur im Gespräch, sondern auch, wenn man nochmal Recherchearbeit machen muss, wenn man nochmal ein bisschen genauer aufs Labor guckt, mit anderen spricht und schaut, wo sieht jetzt mein Kollege, meine Kollegin noch eine Möglichkeit, wo die Krankheit herrühren könnte oder was man therapeutisch noch machen könnte. Einfach, dass es besser nachvollziehbar wird und man ein bisschen mehr eingebunden und an die Hand genommen wird. Vielleicht auch schon in frühen Semestern, ob es auf freiwilliger Basis oder auch einfach passagier begleitend beispielsweise zur Anatomie oder so etwas ist oder zur Biochemie, dass man mal schaut, wie der Gedankenprozess dahinter läuft, wie man praktisch auch Untersuchungen anleiert und sagt, wir brauchen jetzt nochmal ein CT oder nochmal ein spezifisches Labor, einfach um das nachvollziehen zu können, parallel zum Lernen der Physiologie, zum Lernen der gesunden Prozesse.
Genau, also ich glaube, das ist eben auch, wie sich der Arztberuf auch gerade verändert. Also Praxisnähe, das hatten Emily und ich ja auch beide berichtet eingangs, wie wir das Studium wahrnehmen. Und die Praxisnähe ist eigentlich wirklich der essentielle Punkt. Also es geht wirklich um die Vermittlung von ärztlichen alltäglichen Fähigkeiten und Kompetenzen und Know-how. Das ist ja das Ziel des Studiums, daran hat sich ja auch an dem grundsätzlichen Ziel erstmal nichts geändert. Aber es geht eben auch darum, dann dieses Ziel auch neu zu überdenken, weil sich eben der Beruf auch jetzt wandelt. Wir sprechen von Digitalisierung im ärztlichen Beruf, wir sprechen von mehr Technologie im ärztlichen Beruf, wir sprechen aber auch von einem Fachkräftemangel. Ich meine, das ist das Thema, was jetzt gerade auch stärker aufkommt und das Medizinstudium muss sich an den Bedürfnissen unserer Gesellschaft natürlich auch anpassen und sich daran orientieren. Also es geht auch darum, dass wir als Studierende auch dahingehend ausgebildet werden, um diese adäquate Versorgung auch zu leisten. Im Moment haben wir Versorgungsmangel in bestimmten Feldern oder bestimmten Bereichen und das Medizinstudium muss natürlich auch diese Lücken auch adressieren und auch darauf reagieren.
Ihr habt jetzt einmal so die Rolle angesprochen, die man als Arzt dann auch irgendwann übernimmt in einem Teamprozess. Wie seht ihr da während des Medizinstudiums die Rolle, die euch sozusagen in Zukunft zugemessen wird, wie gut könnt ihr die tatsächlich schon im Team trainieren? Bräuchtet ihr da auch noch andere Berufe, mit denen ihr dann in Trainingssettings interagieren könntet? Oder ist es gut so angelegt, dass man erstmal für sich sozusagen lernt, theoretisch, und dann irgendwann zusammenkommt mit den anderen Gesundheitsberufen?
Ich denke, überall, wo man im Team später arbeitet, ist es stets lobenswert, einfach mal sich vorher kennenzulernen, die verschiedenen Arbeitsweisen kennenzulernen, auch ein Stück weit gemeinsam zu lernen. Es gibt diverse Kompetenzen, die sowohl wir als ÄrztInnen als auch Menschen, die in der Pflege tätig sind oder auch mehr in Verwaltungsbereichen, wie zum Beispiel MFAs, die auch haben müssten, wo wir auch nachvollziehen können müssen, warum agiert die Pflege so, warum läuft es in der Verwaltung so, damit wir auch im PatientInnenkontakt und auch in der Versorgung generell besser agieren können. Und da gibt es ja auch schon tolle Beispiele, auch teils ja entstanden durch ein Projekt, was die BVMD damals ins Leben gerufen hat. Das ist die IPSTA, die interprofessionelle Ausbildungsstation, die es zum Beispiel bei mir in Lübeck auch schon gibt in einer Station. Bei uns wird eine onkologische Station durch Studierende der Medizin und der Pflegewissenschaften tatsächlich geleitet, natürlich unter Supervision von fertig ausgebildeten KollegInnen und ÄrztInnen. Und das ist ein super spannendes Konzept, was auch die PatientInnen total ja erfüllt und gerne wahrnehmen, weil einfach mehr Zeit auch da ist, um sich um die PatientInnen zu kümmern und um bestimmte Prozesse nochmal durchzugehen, zu gucken, wo Optimierungsbedarf auf beiden Seiten oder auch Chancen, es gemeinsam besser zu machen, bestehen. Und ich denke, da ist eine frühe Anbindung super essentiell und super hilfreich, auch je eher man sich daran gewöhnt, die kommunikativen Schwierigkeiten vielleicht auch durch vielleicht verschiedene Kenntnisstände, durch auch verschiedene Herangehensweisen von Anfang an, zu Beginn des Studiums oder der Ausbildung, ausgleichen zu lernen.
Und da war ja noch ein zweiter Aspekt. Das eine ist die Rolle, die ich einnehme als Arzt konkret im Team, aber auch die Rolle in einem sich wandelnden Gesundheitssystem. Der demografische Wandel kommt. Brauchen wir ein extra Fach, einen extra Studienabschnitt, Umgang mit limitierten Ressourcen? Wie behandle ich Patienten in Situationen von Personalmangel?
Ja, also das ist das Stichwort, also demografischer Wandel. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir im Medizinstudium auch vielleicht jetzt nicht im Curriculum stark behandeln, aber wo auch eine gewisse Sensibilisierung auch dafür stattfindet, auch durch natürlich die Nachrichten. Und ich glaube, dass viele von unseren Kommilitonen und Kommilitonen auch diesen Beruf dann auch gerne ausüben möchten, eben weil man irgendwie etwas dazu beitragen möchte. Ich glaube, das Studienfach, was Sie angesprochen haben, können Sie das nochmal wiederholen? Wie ist der Name?
Ich hatte es jetzt mal so grob umrissen als Behandeln mit limitierten Ressourcen.
Ja,
was mache ich, wenn das Personal aufgebraucht ist, aber noch viele Patienten da?
Ja, ich meine, das ist ein guter Punkt. Ich meine, viele Kliniken operieren mit unterhalb der Personalkapazitäten, entweder weil das im System intrinsisch so verankert ist oder weil sie halt nicht genug Fachkräfte finden. Das ist vielleicht manchmal auch eine Mischung aus beidem. Aber wenn wir im Studium mit solchen Inhalten auch konfrontiert werden, wie kann man eigentlich im Alltag damit umgehen, dann ist das sicherlich eine sinnvolle Idee. Aber ich glaube, das hat ja auch jetzt das Gutachten des Sachverständigenrates vor einigen Wochen auch nochmal dargelegt, dass wir haben nicht einen pauschalen Mangel an Ärztinnen und Ärzten. Ich meine, wenn wir im europäischen Vergleich schauen, haben wir bereits die meisten Ärztinnen und Ärzte pro 100.000 Einwohner. Es ist wirklich ein Verteilungsproblem. Wir haben einfach in manchen Bereichen eine Überversorgung und in anderen Bereichen hingegen eine Unterversorgung. Das heißt, das Problem ist auch etwas im System intrinsisch gegeben. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass eben auch die Politik dann da schaut, wo haben wir diese Überversorgung, wo haben wir vielleicht auch zu viele Krankenhäuser, wo haben wir vielleicht auch zu viele Ärzte und Ärzte und wo müssen wir dringend mehr Angebot auch schaffen.
Was können Motivatoren sein? Wie kann man da schon früh ansetzen? Gerade die Thematik von Über- und Unterversorgung hat ja ganz häufig auch was mit der Attraktivität von Fächern oder teilweise dem Vorhandensein von medizinischen Disziplinen zu tun. Es gibt bei uns bestimmte Facharztgruppen in Deutschland nicht, die es im internationalen Vergleich durchaus gibt. Wir haben ein Stadt-Land-Gefälle, wir haben aber auch schon innerhalb von Städten häufig ein Versorgungsgefälle von wirtschaftlich gut ausgestatteten Gebieten, wirtschaftlich nicht so stark ausgestatteten Gebieten. Wie schaffe ich da Motivation oder auch den Support, auch in diesen bislang unterversorgten Gebieten tätig werden zu wollen als Medizinstudent? Erlebt ihr da was euch da begegnet ist, um dem entgegenzuwirken? Oder was würdet ihr euch da vorstellen können?
Also ein paar Vorschläge, die wir auch konkret mal gemacht haben, bezogen sich tatsächlich auf die relative Unterversorgung in eher ländlichen Regionen, was natürlich viel mit der generellen Attraktivität von ländlichen Regionen für junge Menschen zusammenhängt. Wenn ich darüber nachdenke, ob ich nach dem Studium gerne auf dem Land wieder wohnen möchte und welche Möglichkeiten mir das bietet oder in der Stadt, muss ich auch sagen, natürlich bietet mir die Stadt mehr Möglichkeiten. Da geht es vielen vielleicht auch so, dass sie sagen, okay, ländlich finde ich total schön, ich möchte mich gerne ein bisschen zurückziehen, wieder aus diesem anstrengenden, schnelllebigen Stadtleben raus. Aber da ist es natürlich besonders schwierig dann für Ärztinnen oder angehende Ärztinnen auch, diese Entscheidung zu treffen und sich auch besonders vielleicht unterstützt zu fühlen und auch genug Möglichkeiten, das Leben neben des Berufes auch zu haben. Und ich denke, das ist einerseits ein Ansatzpunkt und andererseits natürlich, dass wir aus diesem Studium kommen, teilweise mit guten praktischen Fertigkeiten, teilweise aber auch mit weniger guten praktischen Fertigkeiten. Und darauf kommt es ja am Ende an, ob wir selbstständig arbeiten können, ob wir im Notfall auch richtig agieren können oder nochmal was nachschlagen müssen, was natürlich Zeit kostet und am Ende die Versorgungsqualität massiv leiden lassen kann. Und da waren zum Beispiel Dinge, die wir als BVMD auch vorgeschlagen haben oder fast schon fordern, möchte ich behaupten, dass man attraktivere Stellen auch auf dem Land beispielsweise schafft, indem man eine Art Rückfallnetz schafft, wie man das auch in der Klinik hat. In der Klinik kann ich dann zu KollegInnen gehen, die schon mehr Erfahrungen gesammelt haben, kann fragen, ob sie mir nochmal helfen können, über die Schulter schauen können und bin nicht ganz alleine mit jedem Patienten und jeder Patientin. Ich habe immer ein Rückfallnetz, kann mich immer rückversichern bei Oberärztinnen. Das habe ich auf dem Land oder in ländlicheren Gegenden, egal in welcher Fachrichtung, ob es Allgemeinmedizin ist, ob es vielleicht die Ophthalmologie auf dem Land ist oder auch die Gynäkologie, habe ich das nicht. Da bin ich im Zweifelsfall alleine. Vielleicht habe ich noch meine ausbildende Ärztin, meinen ausbildenden Arzt, die haben aber ihre eigenen Patienten teilweise, um die sie sich kümmern müssen. Und ich glaube, dass das ein großer Aspekt ist, der viele noch abschreckt, dass man nicht diese Sicherheit hat. Man ist gleich auf sich allein gestellt. Und das wäre ein wichtiger Ansatz. Oder auch flexible Modelle, dass man mal in der Stadt, mal auf dem Land ist. So etwas. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, mit denen wir uns lang und breit auseinandergesetzt haben, als die Debatte noch viel florider war, auch um eventuelle Landarztquoten. Ja, ein ganz großes Thema bei uns.
Stichwort Landarztquote. Politisch wird ja immer nach dem Königsweg gesucht, mit dem man eine Lösung finden kann, die dann auch wirklich absolut nachhaltig für alle Zeit das Problem aus dem Weg schafft. Stipendien, Quoten, Finanzierung. Aber ich habe vor allen Dingen jetzt gehört, das Thema Rückhalt, Netzwerk, das sind ja auch moderne Themen, die vielleicht auch einen spezifischen Generationenbezug haben. Inwiefern kann da die Digitalisierung eine Rolle spielen oder muss vielleicht auch eine Rolle spielen? Oder ist es eher ein People-Business und man wünscht sich wirklich die Kollegen vor Ort?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich meine, dieses Thema, was Sie jetzt nochmal ansprechen, Landarztquote, dazu sind wir als Bundesvertretung der Medizinstudierenden ja auch klar positioniert. Also wir lehnen das eigentlich ab, dass solche Ansätze halt eine gewisse Verpflichtung erzeugen und eigentlich das Problem auch überhaupt nicht lösen. Also es geht ja nicht am Ende darum, Leute dazu verdonnern, aufs Land zu ziehen und dann dort Ärztin oder Arzt zu sein, sondern man muss es eigentlich von der anderen Richtung denken. Man muss eigentlich schauen, wie kann man den Beruf erstmal attraktiver machen, wie kann man die Allgemeinmedizin auch stärken und eben auch schauen, wie können wir vielleicht auch die landärztliche Rolle, Sie hatten jetzt auch gesagt, ist das wirklich ein People-Business, wie können wir diese landärztliche Rolle auf Gesundheitsförderung, auf Gesundheitsprävention auch viel mehr noch fokussieren. Und da, denke ich, geht es halt auch darum, dass man noch mehr die öffentliche Gesundheit mit einbezieht, dass man eben auch schaut, welche Akteure können auch Gesundheitsförderung, Gesundheitsprävention vor Ort noch viel stärker verbessern und dass man halt auch viel mehr primär präventiv da auch rangeht. Also ich glaube, das sind halt auch verschiedene Aspekte. Also Sie hatten auch zur Digitalisierung gefragt.
Ja, ist auch bei uns natürlich ein großes Thema. Ich meine, wir sind als Generation schon sehr damit groß geworden, die digitalen Ressourcen zu nutzen und auch immer wieder für uns selbst kennenzulernen. Und ich glaube, es geht immer schneller. Sei es jetzt durch die Vernetzung, dass man immer öfter Zoom-Meetings hat, auch durch die Pandemie bedingt natürlich noch schneller angetrieben, dieser Fortschritt und dieser Wandel. Ich glaube, dass im Thema Networking und Rückfallnetz das einen großen Vorteil bieten kann, weil man hat natürlich schnell jemanden an der Strippe irgendwie oder selbst als Videokonferenz dazugeschaltet, der oder die nochmal draufschauen kann, wenn man sich unsicher ist. Natürlich, die persönliche Rolle, das persönliche Gespräch hat immer noch einen Stellenwert und wird den auch, denke ich, nicht verlieren. Aber auch im telemedizinischen Bereich, im Vernetzungsbereich können wir sicherlich von der Digitalisierung profitieren und auch in der Versorgung. Es gibt immer mehr Apps, immer mehr Möglichkeiten, die eigene Gesundheit als Patientin zu überwachen und daraus natürlich auch als Ärztin einen gewissen Vorteil zu ziehen, wenn man denn damit umzugehen weiß. Und das ist das nächste Problem, womit wir jetzt auch langsam konfrontiert werden. Es werden immer schneller, immer neuere Sachen entwickelt, die auch für uns vielleicht teilweise noch ein bisschen zu schnell sind und ein bisschen fortschrittlicher, als wir das vielleicht sogar noch gewohnt sind von dem, womit wir groß geworden sind. Heißt, auch das ist eine Schwierigkeit, die das Studium inzwischen meistern muss und die auch die Fort- und Weiterbildung später im ärztlichen Alltag bei uns sicherlich immer weiter leisten werden muss als lebenslanges Lernen, damit wir eben ja den entsprechenden Nutzen auch daraus ziehen können und es nicht nur ein Gimmick ist, was die PatientInnen vielleicht punktuell bedienen können und wir stehen dann als ÄrztInnen da und wissen gar nicht, damit umzugehen.
Ja, ich glaube, das muss einfach auch noch mehr in die Ausbildung kommen. Also es reicht nicht nur, wenn man die Digitalisierung oder wenn man auch mehr Health-Apps und so weiter in die Praxis bringt. Wir müssen einfach im Studium auch schauen, dass man diese Inhalte mit reinbringt, dass wir auch frühzeitig darauf vorbereitet werden. Wir hatten jetzt ja auch zuletzt das Berufsmonitoring 2022 betreut und da kam auch raus, dass ein Großteil der Studierenden sich überhaupt nicht auf dieses Thema Digitalisierung im ärztlichen Beruf auch vorbereitet fühlt. Also ich glaube, da sind viele Defizite. Und das ist eigentlich schade, weil eben die Digitalisierung da auch viel vielleicht nicht ersetzen kann, aber sie kann halt viel auch unterstützen und da auch in der ländlichen Versorgung auch eine gewisse Entlastung auch schaffen. Nicht nur in der ländlichen, natürlich auch in der Stadt, in der stationären Versorgung, aber dort, wo es halt auch am meisten gebraucht wird.
Also wenn man euch sozusagen dazu auch hört, ist es ja fast so wie so eine Art Digital Health Gap, was man erlebt. Also eigentlich seid ihr Digital Natives und habt diese gesamte Digitalisierungskultur erlebt. Aber es fehlt im Prinzip der Sprung dieser nutzerorientierten Technologien dann tatsächlich in den Medizinbereich für diejenigen, die das auch anwenden und managen können sollen. das ist vielleicht auch fast nochmal ein Appell wert an diejenigen, die Digitalisierungslösungen entwickeln, oder?
Auf jeden Fall. Also es wäre natürlich wünschenswert, wenn die Menschen, die es entwickeln, uns Sachen beibringen könnten, damit wir auch damit umgehen können. Da gibt es ja auch teilweise schon Angebote. Aber wichtig wäre tatsächlich auch einfach eine longitudinale Implementierung im Studium. Einfach, dass man Stück für Stück damit umgehen lernt, da wo es Sinn ergibt, da wo Vernetzungen mit dem regulären Studium geknüpft werden können. Einfach damit es in Fleisch und Blut übergeht. Wenn ich mir erst wieder 10 YouTube-Tutorials angucken muss, um zu verstehen, wie eine App funktioniert, die meine PatientInnen schon verstanden haben, dann bin ich morgen noch nicht mit einem Patienten fertig und könnte aber wahnsinnig viel Zeit gewinnen, wahnsinnig viel besser arbeiten. Aber wenn es mir keiner beibringt und ich mir alles selbst beibringen muss irgendwo im Studium, noch nebenbei, dann ist davon auch nicht viel gewonnen. Und dann haben wir auch keine Qualitätssicherung in dem Sinne und kein Qualitätsmanagement, dass die Ausbildung überall gleich ist, wenn es so wahnsinnig stark darauf auf Eigeninitiative beruht.
Normalerweise lernt man ja genau das im Medizinstudium, grundsätzliche Mechanismen, Wirkmechanismen von therapeutischen Prozessen einzuschätzen. Und tatsächlich, der digitale therapeutische Prozess kommt neu dazu. Jason hat es eben gerade angesprochen, dass halt auch diese hybride Medizin einfach immer wichtiger wird. Wie bringe ich all diese unterschiedlichen Ansätze, Medizin in Zukunft zu gestalten, zusammen? Vor dem Podcast habe ich mich eigentlich so ein bisschen darauf konzentriert, zu überlegen, wie seht ihr das hybride Nebeneinander von ambulant und stationär? Aber du hattest das eigentlich gerade schon angesprochen. Das könnte ein ganz regulärer Arbeitsmechanismus sein, der parallel erfolgt. Nicht mehr die eine Karriere an dem einen Ort auf dem Land oder in der Stadt. Aber ich lerne jetzt eigentlich nochmal aus unserem Gespräch, es gibt auch durchaus die Idee, dieses hybride Setting zu erweitern, zum Beispiel auch durch telemedizinische Arbeit. Wie sieht denn dann so das Arbeitsleben der Zukunft aus?
Ja, also ich würde eigentlich sagen, oder die Antwort ist eigentlich kurz, also hybrid. Also ich meine, sicherlich ist der ärztliche Beruf, das ist ja auch, haben wir ja auch eingangs gesagt oder mit unserer Studienmotivation auch verknüpft, dass man mit Menschen arbeitet. Aber die Pandemie hat eben gezeigt, dass es für Interaktion oder für Begegnungen nicht immer unmittelbar den direkten persönlichen Kontakt braucht, sondern dass man auch viel über andere Kommunikationswege auch sprechen oder auch klären kann. Also ein Patient oder eine Patientin kommt oder sucht ärztliche Hilfe oder ärztliche Versorgung, weil es ein konkretes Problem gibt oder weil es einen Präventionsbedarf gibt oder weil es ein gewisses Anliegen gibt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, muss jedes Anliegen immer im persönlichen Kontakt geklärt werden? Und ich glaube, die Antwort ist ganz klar nein. Also es gibt vieles, was auch Beratung, ich meine, man kann sich auch überlegen, ob man nicht bestimmte Beratungsangebote in der Präventionsarbeit, aber auch in der ländlichen Versorgung oder in Flächenregionen, ist das wirklich immer notwendig, dass man eine Stunde oder länger wohin fährt, damit man sein Problem vorstellig werden kann. Also ich glaube, das sind Punkte, wo auch die Politik diese Leitlinien natürlich machen muss, weil im Moment haben wir einfach noch viele bürokratische Hürden, dass es halt nicht so einfach geht, dass es auch versicherungsrechtlich gar nicht geht, dass dann natürlich auch ein gewisses Haftungsrisiko ist, wenn man das nicht adäquat sich anschaut. Und ich glaube, da müssen einfach noch mehr Möglichkeiten geschaffen werden, dass das selbstverständlicher wird. Ich glaube, dass das auch im Sinne der Patientenperspektive ist. Wenn man beispielsweise, das ist jetzt sehr weit gedacht, aber dass man ein Bild von von seinem Finger oder von seinem Zeh oder von einer Wunde an den Arzt schicken kann und fragen kann, ist es dringend, muss ich in die Praxis kommen, wie sieht es aus? Also das ist etwas, was eine sehr konkrete Lösung ist.
Emily, du hattest vorhin das Thema Prozesse und wie agiere ich in den Prozessen sicher, wann fordere ich eine bestimmte Diagnostik an und so weiter. Wird das sich auch erstrecken müssen in so einem Prozess auf digitales Handeln oder auch Fernbehandlung im weitesten Sinne? Intuitiv die richtige Entscheidung treffen, wenn ich Fernbehandlung und Diagnostik mache, ist vielleicht etwas, was auch dann nochmal einen ganz eigenen Lernprozess darstellt?
Sicherlich. Es ist eine neue Herangehensweise an Probleme, die man wie alles andere auch neu lernen muss. Wenn ich jetzt erst beispielsweise in der Pädiatrie tätig bin und dann weitergehe in die Allgemeinmedizin und mehr mit Erwachsenen zu tun habe, muss ich auch da die neuen Prozesse kennenlernen. Ich denke, das ist genau das gleiche Konzept, ist nur eben mediiert durch ein technisches Gerät in irgendeiner Form. der Vorteil vielleicht an einer digitalen Herangehensweise oder an einer hybriden Herangehensweise ist, dass ich mir vorstelle, dass es leichter wäre, dann KollegInnen aus den verschiedenen Fachbereichen niederschwelliger und einfacher zu fragen, ob das denn jetzt Sinn ergibt, weiter für eine Diagnostik einzuleiten, was deren Einschätzung ist, ohne jetzt konkret den Fall anbringen zu müssen oder ohne konkret eine Anforderung zu stellen, einfach niederschwellig fragen zu können und beispielsweise das Bild von der Wunde rüberschicken kann in die Chirurgie und fragen kann, hier, was meint ihr, soll ich das nähen lassen? Braucht ihr da irgendwie nochmal eine genauere Einschätzung oder können wir da ein Pflaster draufkleben und das war's, so ganz platt und plakativ mal ausgedrückt.
Aber auch hier ganz wichtig, die Niederschwelligkeit der Nutzung. Ne? Also jetzt nicht noch das Konsil ausfüllen, digitalisieren, dann rüberschicken, sondern wirklich der niederschwellige Zugang zur Expertise anderer, mit denen schnell und iterativ lernen. Wenn ihr nochmal drauf guckt auf das Medizinstudium, das ja dann irgendwo auch auf diese Zukunftswelt führen soll, kann die medizinische Fakultät diese komplexe Aufgabe alleine beplanen, inklusive Ausbildung an, was ist ein Algorithmus, wie funktioniert Natural Language Processing auf der Patientenakte und so weiter. Wie mache ich ein Population Health Management mit ganz vielen Daten drin und manage meine Praxis dementsprechend und gucke, welche Patienten ich einbestelle, welche nicht. Das sind ja so viele Herausforderungen. Kann das eine medizinische Fakultät heute alleine oder braucht es da so eine Art Joint Digital Health Venture, um die Medizinstudierenden der Zukunft zu enablen, wie man so schön auf Neudeutsch Englisch sagt?
Ich meine, ohne den Fakultäten da jetzt zu nahe treten zu wollen, ich denke, als BVMD oder als Medizinstudierende würden wir sowas schon befürworten, dass man eben auch schaut, wie kann man auch ja angemessene Dozentinnen und Dozenten für eben solche Inhalte, die neu dazukommen in dieses Studium, finden. Und wenn die Fakultäten sind ja auch dabei, auch entsprechend diese Angebote oder dann auch diese Fächer weiter zu integrieren, da auch entsprechende Professuren auch zu schaffen. Also da gibt es an vielen Fakultäten ja auch gute Beispiele. Aber vermutlich muss man das auch noch ganzheitlicher denken. Vielleicht ist das auch eine interprofessionelle Aufgabe für die Fakultäten, zu sagen, wir wollen interprofessioneller arbeiten, interdisziplinärer, schauen, wie wir eben auch solche Inhalte, Sie hatten, du hattest es jetzt angesprochen, dass man beispielsweise auch darüber sprechen kann, wie gründet man eigentlich eine Praxis, wie kann man sich auch niederlassen. Also dass solche durchaus auch allgemeinmedizinischen Inhalte, weil sie eben für die gesellschaftlichen Bedarfe im Moment akut oder relevant sind, wie kann man das noch stärker in das Studium bringen? Und das ist etwas, wo dieser interdisziplinäre Gedanke sicherlich ganz klar im Fokus steht.
Ja. Ja, das generelle Profitieren von Kompetenzen, da wo sie vorhanden sind, ist, glaube ich, einfach das Stichwort. Wir haben Kompetenzen oder erlernen Kompetenzen in der Versorgung der PatientInnen. Es gibt sicherlich Menschen, die deutlich bessere Kompetenzen in der Planung haben oder im Management und auch in puncto Wirtschaftlichkeit oder auch Public Health. Da gibt es Menschen, die fokussieren sich darauf, die lernen das, die studieren das und brennen dafür. Warum sollte man da dann sagen, nein, wir müssen alles selber machen und das irgendwie im Alleingang durchziehen? Da gibt es viel schönere Möglichkeiten, sich zu vernetzen und davon zu profitieren, dass wir eben alle verschiedene Stärken und Interessen haben.
Damit jetzt auch nicht der Eindruck entsteht, wir wollen das Studium überfrachten oder so. Also das ist, könnte man jetzt schnell denken. Ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, wie können wir dieses Studium eigentlich noch sinnvoller gestalten. Also wir sprechen uns immer dafür aus, dass man das Studium nicht überfrachtet und eben halt auch schaut, was muss dieses Studium als Output oder als Outcome auch haben. Und das ist einerseits, das hatten wir ja gesagt, die gesellschaftlichen Bedürfnisse anzugehen. Das ist im Moment halt noch mehr diese Flächenversorgung, noch mehr die landärztliche Versorgung, allgemeinmedizinische, primärpräventive Versorgung. Aber wir müssen, glaube ich, auch schauen, dass wir das jetzt nicht dann alles andere dem unterordnen. Also es geht auch schon darum, dass wir, ich glaube, das ist für die Gesellschaft eben auch sinnvoll, dass das Medizinstudium auch diese Themen Spitzenmedizin oder forschungsorientierte Evidence-Based Medicine, dass das auf jeden Fall auch berücksichtigt werden muss. Das heißt, das Studium muss eigentlich diesen Spagat schaffen zwischen primärpräventiver Flächenversorgung und internationaler Spitzenmedizin. Das klingt nach einem total verrückten Spagat eigentlich, aber ich glaube, da ist eben auch die, muss man halt auch den Gedanken sich, muss man sich auch überlegen, wollen wir das Medizinstudium wirklich von Jahr 1 bis Jahr 6 ohne diese Wahlfreiheit, wollen wir nicht vielleicht auch früher irgendwie eine gewisse Splittung oder sowas, dass man sagt, man kann beide Bedarfe, beide Bedürfnisse für die Gesellschaft irgendwie sinnvoll kombinieren und auch sinnvoll dafür ausbilden.
Inwiefern wirken Organisationen dort mit in diesem Prozess? Es hat ja auch ganz viel mit Attraktivität des Berufs zu tun. Wenn ich frühzeitig weiß, ich kann die für mich spannendste Perspektive wählen und mich dort wirklich reinbegeben und habe da Spaß, vielleicht wenn ich Lust habe auf internationale Spitzenmedizin mit der allerletzten Studie, die man dazu gelesen haben muss und den Registerdaten und so weiter, versus ich habe unglaublich Freude daran, die Gesundheit der mir zugeordneten Patienten zu optimieren und mit denen präventiv toll zu arbeiten. Das sind ja beides super spannende Perspektiven, die ich dort entdecken kann. Ist das auch was, wo man sagen kann, damit stoppe ich Abwanderung ins Ausland, in andere Berufszweige, Branchen, vielleicht auch ganz fachfremde Tätigkeiten?
Ich denke, es kommt ein bisschen auf die individuellen Interessen da an und wie man sich auch individuell weiterbilden möchte. Da gibt es sehr viele verschiedene Wege, die wir auch bei vielen Studierenden, die bei uns aktiv sind, mitbekommen. Viele orientieren sich dann sehr früh und schauen, okay, wie kann ich sowohl klinisch tätig sein als auch forschen? Oder wie kann ich beispielsweise eher in den Medical Education Bereich weitergehen und mich dort weiterbilden und nebenbei auch klinisch tätig sein und diesen Spagat auch selber für sich im Kleinen so wahrnehmen und managen? Da gibt es natürlich auch viel Unterstützung von außerhalb. Wir bekommen immer mal wieder mit, dass die verschiedensten Fachgesellschaften auch auf uns zukommen, auf die Studierenden zugehen und versuchen, das zu unterstützen, sowohl in einem eher breiteren oder präventiveren Bereich als auch in den Spitzenbereichen, dass es Angebote gibt, mit zu Kongressen zu fahren oder an irgendwelchen anderen Events teilzunehmen, wo natürlich viele verschiedene Möglichkeiten geschaffen werden können im Individuellen.
Ja, ich glaube, um nochmal jetzt zu dem Stichwort Brain Drain auch zu ergänzen, also wir haben noch eine Statistik mitgebracht, also das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung hat mal ausgerechnet, wie viel das eigentlich kostet, wenn eine 30-jährige Ärztin beispielsweise, die hier auch das Studium gemacht hat, also ausgebildet wurde, dann das Land oder abwandert. Das ist ungefähr 1 Million Euro Verlust von sowohl was die Kosten der Ausbildung als auch entgangene Steuergelder angeht. Das heißt, man darf diese Kosten von dem Braindrain-Effekt auch nicht unterschätzen. Es gibt auch eine Abwanderung. Wir haben natürlich auch eine Zuwanderung von ausländischen berufstätigen Ärztinnen und Ärzten. Das waren 2018 knapp 50.000. Aber ich glaube, das hat jetzt auch das Gesundheitsministerium auch nochmal festgestellt, dass oder klargemacht, dass das eben nicht die Lösung ist für den Fachkräftemangel. Und warum? Dazu hatten wir uns als Bundesvertretung der Medizinstudierenden auch positioniert, wenn man das aus einem ethischen Aspekt berücksichtigt oder auch betrachtet, dann gibt es eben in den Ländern, in denen Deutschland aktuell auch Fachkräfte versucht zu rekrutieren, gibt es teilweise einen viel schlimmeren und viel stärkeren Ärztemangel als bei uns. Und das ist nicht Lösung des Problems, dann einfach zu sagen, wir holen die trotzdem her, sondern wir müssen erstmal schauen, wie kann man die Bedingungen für den ärztlichen Beruf hier vor Ort verbessern. Also ich glaube, da sollte man eher lokal denken, was kann man hier vor Ort konkret verbessern. Und zweitens, wie können wir halt diese, Sie hatten das jetzt eingebracht, diese Abwanderung auch oder Brain Drain auch minimieren, weil eben diese Verluste dadurch auch so hoch sind.
Tatsächlich ein wichtiges Thema. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ja auch ein Ressort für internationale Politik und Europapolitik, das ich mit betreuen darf. Und es ist dann tatsächlich auch immer noch mal eine Erfahrung, wenn man dort in den internationalen Bereich zu den Konferenzen geht und dann sich mal die Heatmaps vom Fachkräftemangel weltweit anguckt. Da wird man sozusagen als Vertreter Deutschlands relativ schnell still, weil man relativ gesehen relativ viele Fachkräfte hat pro Einwohner. Aber natürlich dann auch wieder die Frage, ist das der vernünftigste Ressourceneinsatz, den wir uns sozusagen für die Gesundheit geben? Finde ich toll, dass ihr das auch nochmal jetzt dezidiert hinterfragt. Und ich glaube, man kann gar nicht genug das Thema der Prävention, was ihr jetzt ja auch mehrfach eingebracht habt, da auf den Plan rufen. Inwiefern müssten Organisationen im Gesundheitswesen, auch die Krankenhäuser, denn anders arbeiten dürfen, um diesen Switch zu machen zu dieser motivierten, präventiv orientierten Medizin? Was würdet ihr euch da wünschen an Einsatz?
Ich denke, das fängt an vielen Stellen oder auch was unsere Bundeskoordination für Public Health, wir haben tatsächlich eine Arbeitsgruppe, die sich spezifisch mit dem Thema und auch mit viel Prävention beschäftigt, was die auch vorschlagen würden, ist einfach eine PatientInnen-Schulung und auch bevor es PatientInnen werden, dass mehr Aspekte der Gesundheit, des gesunden Lebens, des Lebensstils Einzug finden, auch in breitere gesellschaftliche Bereiche. Das ist natürlich auch eine Sache, wo Krankenhäuser sicherlich auch eine Möglichkeit haben, da dort einfach die Probleme auffallen. Dort kann man sensibilisieren, wenn schon eine Erkrankung vorliegt in der Sekundärprävention, schauen, wie kann es weitergehen, wie können wir jetzt den Prozess stoppen. Und ich denke, da fehlen an vielen Stellen die Ressourcen, aber auch die Möglichkeiten in einem Management und in einem zeitlichen Ressourcenbereich, nicht nur menschlich, nicht nur kapazitätentechnisch mental, sondern auch zeitlich in der PatientInnenversorgung, im Gespräch. Es geht immer schnell, natürlich, weil die Zahlen am Ende auch irgendwo stimmen müssen und es sich rentieren muss. Wenn ich aber mehr Zeit habe für meine PatientInnen und die Versorgung ein bisschen in die Richtung umdenken kann, mehr Versorgung in Zukunft verhindern zu können, die Notwendigkeit dessen verhindern zu können, dann kann ich mich im Endeffekt in unseren Augen besser darum kümmern und einen größeren Effekt erzielen.
Ja, ich glaube, man muss auch an dem Anreizsystem arbeiten. Also ich meine, man hat das nach der DRG-Reform auch gesehen, dass bestimmte Operationen sprunghaft angestiegen sind. Also ich glaube, wenn man die Anreize auch so setzt, dass primär Prävention und dass das einfach schon das Verhindern oder das Vermeiden von Krankheit oder die Erhaltung des Gesundheitszustands, dass das auch entsprechend vergütet oder entsprechend kompensiert wird durch das Anreizsystem, dann werden Krankenhäuser, dann werden MVZs, dann werden andere Versorgungsstrukturen darauf auch reagieren. Also ich denke, das ist dann entsprechend auch ein ökonomischer Prozess. Und das heißt, da müssen die Reformen erstmal auch ansetzen.
Du hast schon das Stichwort Reform gebracht. Mhm. Ja. Geht euch die jetzige Reformbewegung, die wir sehen, ursprünglich ja mal als Krankenhausvergütungsreform angekündigt, aber doch irgendwie mehr Aspekte berührend, geht euch das genug in diese Richtung?
Ja, also wir haben darüber viel diskutiert. Es ist im Moment so, dass uns einfach fehlt, wie sich auch die neue Arbeitswelt, auch Bedürfnisse der jungen Generation darin widerspiegeln. Wir denken nicht, dass die Krankenhausreform einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, dass sich ärztliche Strukturen oder das Berufsbild auch ändern wird, dass das auch auf aktuelle oder auch auf Entwicklungen adäquat auch reagiert. Ja, es ist eigentlich es bedarf eigentlich viel mehr noch von auch familienfreundlichen Strukturen im Beruf, dass man auch schaut, wie kann man auch noch mehr von der stationären Versorgung eigentlich wegkommen. Wir haben in Deutschland einen sehr hohen Anteil an stationärer Versorgung. Das ist auch im europäischen Vergleich gezeigt, dass wir eigentlich noch mehr in Richtung Ambulantisierung gehen müssen, dass wir schauen müssen, muss wirklich alles immer stationär passieren. Das heißt, das sind ja auch Punkte, die dort angegangen werden, aber es ist eigentlich nicht ganzheitlich oder umfassend genug.
Ja, beim Thema ambulante Versorgung haben wir auch seitens der DKG tatsächlich uns nochmal positioniert, dass wir dort auch einen größeren Transformationsprozess brauchen. Ich persönlich, aber es mag natürlich ein bisschen gefärbt sein durch meine Grundausbildung als Ärztin, sehe es natürlich als primär medizinischen Prozess, in dem jemand entscheiden muss über einen Patienten, der da ist, kann der ambulant, kann der nicht ambulant und wie können wir ambulant möglich machen für Menschen, die vulnerabel sind, die vielleicht nicht so das finanzielle, soziale Netzwerk haben wie andere. Das finde ich dabei sind auch extrem wichtige Fragen, die man sich stellen muss bei allem Potenzialreichtum sozusagen, den man hat, aber tatsächlich vor allen Dingen medizinisch und sozial die Entscheidungskompetenz auch zu sehen und da halt auch zu belassen. Sehr spannend war der Podcast, den ich hier mal einmal moderieren durfte mit Nadine Hobus, die auch über sowas wie aufsuchende Angebote zu Hause gesprochen hat, die man vielleicht auch sukzessive ausbauen kann, um dort auch spannende Jobprofile zu machen. Pflegerische Nachsorge ist das, was ihr euch vorstellen könnt, auch aus Sicht der Mediziner, dass man sagt, ich bin zwar eigentlich an einem Krankenhaus, aber bestimmte Patienten kann ich auch zu Hause mal nachbehandeln, quasi die Renaissance des Hausbesuchs.
Also ich meine, im ambulanten Bereich wird das noch gelebt. Ich habe meine Ausbildung beispielsweise vorm Studium in einer hausärztlichen Praxis gemacht, auch in einem eher ländlichen Raum. Und da war der Hausbesuch für den Montagnachmittag gang und gäbe. Und dann wurde eben nochmal zu Patientin XY gefahren. Es wurde nochmal auf den Fuß geschaut oder auf den Blutdruck und das Protokoll der letzten Woche. Und es war in der Versorgung. Ich glaube, die Patientinnen waren unglaublich glücklich und dankbar, dass sie in ihrem gewohnten Umfeld sein konnten. Das hat ja auch nachweislich positive Effekte auf die Genesung und auf den weiteren Verlauf. Von daher, ich wüsste nicht, warum man kategorisch ablehnen sollte, wenn man klinisch tätig ist und stationär eher im Krankenhaus, warum man ablehnen sollte, auch Hausbesuche zu machen. Wenn es irgendwie möglich gemacht werden kann durch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, wäre das ein gangbarer Weg.
Also auch hier wieder im weitesten Sinne ein hybrides Vorgehen, dass man sozusagen als Kombination vieler Mittel für den Patienten denken könnte. Sehr spannend. Wenn ihr jetzt auf das Jahr 2023, das noch ein Stück weit vor uns liegt, blickt, auch mit dem Hintergrund, dass wir dort ja einiges noch sehen werden an Konzeptionen zu Reformthemen. Was sind eure Wünsche, Vorstellungen, was möglicherweise für Weichen jetzt gestellt werden müssten? Ihr gehört ja auch mit zu denjenigen, die diese demografische Welle aus der Sicht derjenigen, die sie bewältigen müssen, in der eigenen Berufstätigkeit vor sich haben. Insofern, wenn ihr jetzt schaut, was wird euch da als BVMD-Vertretung, aber vielleicht auch persönlich bewegen?
Ja, ich glaube, dass also für uns das Naheliegendste oder Wichtigste ist vielleicht die Approbationsordnung, die wir gespannt sind. Das BMG hat jetzt auch nochmal klargestellt, dass die im Frühjahr kommen wird. Damit rechnen wir ganz fest nach wie vor. Das BMG hat ja auch bestätigt, dass da zwischen Bund und Ländern auch eine Einigung erzielt werden konnte. Das wurde im letzten September auch von Frau Dittmar, der parlamentarischen Staatssekretärin, auch bestätigt. Insofern freuen wir uns auf den Approbationsordnungsentwurf und hoffen, dass dort auch diese Punkte, die wir heute besprochen haben, dass die Lehre auch an den aktuellen oder den modernen Beruf, den modernen ärztlichen Beruf auch angepasst wird. Ich denke, das wird das Wichtigste sein, dass eben auch die Praxisnähe gestärkt wird, dass die Themen Ambulantisierung, auch Flächenversorgung, dass das Studium darauf auch vorbereitet und die gesellschaftlichen Bedürfnisse erfüllen kann. Aber auch, dass so Themen, mögen für manche banale Themen sein, aber dass auch so Dinge wie PJ-Vergütung drin sind. Ich glaube, das ist etwas, was uns enorm wichtig ist. Wir weisen darauf seit Jahren hin, dass das für Studierende schon eine Herausforderung ist, 40 bis mehr, 60 Stunden die Woche, ein Jahr lang kostenlos zu arbeiten. Das ist eigentlich ein Skandal, dass das weiterhin so möglich ist. Und das ist etwas, wo wir auch ganz klar sagen, wir sprechen jetzt mit Kliniken auch direkt, dass diese PJ-Vergütung kommt. Und einige Kliniken haben die Zeichen der Zeit einfach verstanden, dass wir einen Fachkräftemangel haben und dass es eben auch darum geht, um Studierende, um Fachkräfte zu werben. Und ich glaube, diese Logik haben einige Kliniken mittlerweile auch verstanden und wir hoffen, dass andere das auch bald verstehen. Also ich glaube, das sind so die großen Themen erstmal. Und genau, also neben der Approbationsordnung, ansonsten hoffen wir auch mehr in beispielsweise Krankenhausreform, in auch die nachhaltige Finanzierung unseres Gesundheitssystems, dass wir in solche Prozesse mehr mit einbezogen werden.
Mhm. Ja, ich kann Jason eigentlich nur zustimmen. Es gibt Themen, für die setzen wir uns seit Jahren ein, inzwischen seit 10 Jahren für die Bedingungen im praktischen Jahr, unter anderem eben die Aufwandsentschädigung, aber auch die Lehre und auch die bessere Vernetzung zwischen klinischer Tätigkeit und Lehre, damit man eben Menschen vor Ort hat als Ansprechpersonen für Studierende, die sowohl klinisch tätig sein können, als auch Zeit der Lehre widmen können, ohne irgendwo im Stress dazwischen kaputt zu gehen. Und das ist ganz wichtig. Da gibt es jetzt auch schon Bemühungen an manchen Standorten. Ich habe beispielsweise von Göttingen gehört, die sich da bemühen, einen sogenannten Clinician Educator einzuführen. Heißt Menschen, die einen regelhaften Split haben in ihrer Anstellung zwischen Klinik und Lehre und wo auch darauf geachtet wird, dass beides machbar ist, sodass man die Vorteile von beidem ausnutzen kann. Man hat die neuesten Erkenntnisse der Lehre, die in der klinischen Versorgung angewandt werden können. Man hat aber auch die Praktikabilität und den Alltag, wie er in der Klinik gelebt wird, der den Studierenden dann wieder vermittelt werden kann. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns in dem Jahr auch ein Stück weit freuen können, weil ich glaube, dass das ein unabhängiger Aspekt ist, auch je nachdem, wie schwer sich die Approbationsordnung jetzt noch darstellen wird. Wir hoffen natürlich, dass es alles reibungslos funktionieren wird. Aber auch unabhängig davon wird das, glaube ich, ein Schritt sein in die richtige Richtung, den viele Kliniken hoffentlich in diesem Jahr noch gehen oder im nächsten Jahr. Und da freue ich mich drauf.
Ja, herzlichen Dank auch nochmal für diesen Input. Gibt es noch einen persönlichen Wunsch, der sich anschließt, außer wahrscheinlich Examen positiv hinter sich bringen? Aber gibt es da noch was, was ihr euch von 2023 erwartet?
Ich glaube wirklich diesen Punkt der Inklusion auch. Man hat manchmal auch den Eindruck, wenn man auch in die gesundheitspolitischen Nachrichten schaut, dass sehr viel über Fachkräfte, über junge Menschen, über die nächste Generation gesprochen wird, aber nicht mit uns. Und ich glaube, das ist etwas, was sich ganz wesentlich verändern muss. Und ich glaube auch, dass es vielleicht manche Runde auch etwas auflockern könnte, wenn auch ja ein junges Gesicht, eine junge Stimme mit dabei ist. Und ich glaube, das ist ein Wunsch für 2023, auch an viele Verbände, mit denen wir ja sowieso schon auch eng zusammenarbeiten, aber auch an die Verbände, die vielleicht bisher ja noch skeptisch sind.
Ja, und ich denke, wir sind auch einfach offen, da in die verschiedensten Gespräche zu treten, freuen uns auf jegliche Kontaktaufnahmen oder auch, wenn wir uns irgendwo melden, gerne uns zu Wort melden zu können und einfach die Meinung repräsentieren zu können, weil dafür sind wir da, dafür investieren wir viel Zeit neben dem Studium und versuchen mit möglichst vielen Studierenden auch nicht nur den Standardstudierenden, wo Mama und Papa vielleicht schon jahrelang oder in der dritten Generation im Gesundheitssystem arbeiten, sondern auch QuereinsteigerInnen zu repräsentieren und einfach möglichst viele Meinungen abzudecken. Und ich glaube, dass wir dem noch viel, viel mehr Gehör verschaffen könnten, wenn auch uns ein bisschen mehr Gehör geschenkt werden würde und wir einfach mal gefragt würden zu Themen, die uns was angehen.
Emily Troche, Jason Adelhöfer, ich danke euch beiden ganz herzlich für den sehr, sehr wichtigen Schlussappell. Messt uns gerne als Deutsche Krankenhausgesellschaft daran, ob wir diesem Appell gerecht werden. Mir hat es total viel Spaß gemacht, heute mit euch im Dialog zu sein und hoffe, dass wir diesen Dialog in Zukunft auch sehr intensiv fortsetzen werden. Herzlichen Dank für heute.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.